kraftvolle Gemeinschaft. So langsam nähern wir uns dem Ende und ich möchte von daher gerne noch mal so ein bisschen was grundsätzlich zuerst mal sagen. Wenn wir so über Gemeinschaft reden, im christlichen Sinn, dann sehen wir so ganz spontan drei Dimensionen, könnte man vielleicht sagen, oder drei Fokusse von Gemeinschaft bewusst geworden, weshalb Gemeinschaft immer auch wichtig ist für uns. Einerseits, und das ist vielleicht das Erste, woran wir denken, Gemeinschaft, die kann heilend sein. Und ich hoffe, dass ihr das alle schon erlebt habt, dass ihr vielleicht gerade von so einer stressigen Woche gekommen seid, wo vieles in euch nicht so ganz heil war oder etwas aufgewühlt ist. Und dann seid ihr hergekommen, habt gute Begegnungen erlebt, nicht nur mit Gott, natürlich auch mit Gott, aber auch mit Gott durch andere Menschen. Und habt dabei erlebt, dass etwas in euch heil geworden ist, dass Friede eingezogen ist. Oder vielleicht auch im größeren Sinn, dass ihr in die Gemeinde gekommen seid, aus den Menschen, die neu Ja gesagt haben zu Gott, aber beladen noch mit einem schweren Rucksack an Gepäck, an Lasten und Verletzungen aus der Vergangenheit, an Unrecht, das man euch angetan hat, an Schuld, die ihr selbst auf euch geladen habt, und dann im Verlauf der Zeit, der Wochen, Monate, Jahre erlebt hat, wie durch diese Gemeinschaft etwas heil geworden ist bei euch. Auch davon wird eine Bibel erzählt, also vielleicht beispielsweise eine Maria Magdalena, die ja doch von Dämonen besessen war, die eine Prostituierte war, die sehr viel Schmerz in ihrem Leben hatte und dann mit Jesus und den Jüngern unterwegs war. Und im Verlauf dieser Zeit, dieser 3-4 Jahre, Heilung erlebt hat. Teilweise ganz plötzlich, als Jesus die Dämonen ausgetrieben hat und die waren weg. Teilweise vermutlich auch so im Verlauf der Zeit, dass da sich Dinge verändert haben. Heilende Gemeinschaft. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass wir mit unserer Gemeinschaft auch etwas repräsentieren. Oder besser gesagt, jemanden repräsentieren. Nämlich niemand geringeren als Jesus, unseren König. Das ist ja unter anderem das, was Jesus selbst in diesem Gebet, das er kurz vor seiner Verhaftung gebetet hat, zum Ausdruck gebracht hat. Wenn er zum Vater betet und sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Diese Gemeinschaft also, unsere Gemeinschaft, die kein geringeres Ziel hat als Jesus, den lebendigen Gott, den lebendigen König in unserer Welt und für unsere Welt sichtbar zu machen, erfahrbar zu machen, erlebbar zu machen, anfassbar zu machen. Wir repräsentieren Jesus und zwar eben nicht nur als Einzelne, das natürlich auch, sondern auch, oder gerade auch, als Gemeinschaft. Und dann so ein dritter Aspekt, der mir wichtig geworden ist, oder der mir so bewusst geworden ist, ist eben dann diese dienende Gemeinschaft. Und darum soll es heute Vormittag vor allem gehen. Gemeinschaft hat irgendwo auch noch eine größere Dimension als nur, dass ich mich da wohlfühle, dass die anderen meine Bedürfnisse stillen und ich versuche, die Bedürfnisse von anderen wahrzunehmen und so gut es geht zu stillen, sondern es geht immer auch darum, dass wir gemeinsam etwas schaffen, dass wir gemeinsam on the job sind und irgendwie einen Auftrag erkennen, eben im Fricktal, an diesem Ort in Rheinfelden und da gemeinsam dran sind. Und gerade dazu gibt es in der Bibel ganz viele Beispiele, oder? Im Kleinen, die 4 Freunde, die sich eins gemacht haben, um ihrem gelähmten 5. Freund zu dienen, die gemeinsam die Vision hatten, diesen Freund zu Jesus zu bringen, dass er geheilt werden kann, und die so entschlossen waren, ihren Plan durchzuziehen, dass sie sich nicht von der Menschenmasse haben abhalten lassen davon, nicht von dem Hausdach, sondern die einen Weg gefunden haben, diesen Freund durch das Dach vor die Füße von Jesus zu legen. Und das hätte vermutlich keiner alleine geschafft, das wäre noch zu schwer gewesen, sondern sie haben sich gegenseitig gebraucht und einander gedient und vor allem auch ihrem gelähmten Freund gedient. Oder das Ganze dann in Groß, Nehemia, die kaputte Stadt Jerusalem. Und natürlich war es dann zunächst mal Nehemia, der von Gottes Geist erfüllt irgendwo gesehen hat, hey, da muss sich was ändern, und von der Vision erfüllt war, diese Mauer wieder aufzubauen, um der Stadt Sicherheit zu geben. Der irgendwo auch erfüllt war von dem Gedanken, die ganze Stadt wieder aufzubauen, aufzuräumen, was da an Schutt und an Asche herumlag. Aber er hätte das niemals alleine geschafft, sondern er brauchte eine ganze Armada von Menschen, die sich mit ihm eins gemacht haben und sich mit ihm zusammen in diese Vision hineingestellt haben, in die Vision, einander zu dienen und wirklich diese Mauer wieder herzustellen. Und letztlich auch das, was Gott selbst oder was Paulus im 1. Korintherbrief zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Also auch hier wieder so dieses gemeinsam am Werk sein. Paulus, der pflanzt, Apollos, der begießt, Gott, der das Wachstum schenkt. Und gemeinsam entsteht dann was Großes. Es ist irgendwo schön und wichtig, dass wir erkennen, dass wir gemeinsam die Möglichkeit haben, etwas zu schaffen, etwas zu realisieren, was keiner von uns alleine fertigbringen würde. Entschuldigung. Wir haben die Möglichkeit, gemeinsam was zu tun, gemeinsam ein Ziel zu erreichen, das für mich alleine Utopie bleiben müsste. Nicht, weil Gott in mir nicht mächtig ist und weil mit mir und Gott zusammen nicht alles möglich wäre, aber Gott braucht eben nicht nur mich, sondern auch uns als Gemeinschaft, um große Dinge zu tun. Und ich wünsche mir, dass wir so von diesem Gedanken erfüllt und auch begeistert sind, gemeinsam in der Kraft Gottes, in der Kraft seines Geistes, wirklich Großes zu tun mit Gott, dass sein Reich in unserem Umfeld, hier am Ort, in der Gegend, sichtbar und erfahrbar ist und wird für die Menschen. Denn es geht wirklich um nichts Geringeres, auch hier wieder, auch um Jesus, unseren König, und um sein Reich, der alles auch alleine tun könnte, aber der uns als Mitarbeiter, als Partner gebrauchen will. Und zwar nicht in einer Zwei-Mann-Firma, ich und mein Jesus, sondern in einer ganz, ganz großen Firma, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Ich, Jesus und wir alle zusammen auch. Wenn wir dienen, dann tun wir das ja nicht in der Haltung eines Sklaven, sondern in der Haltung einer Tochter oder eines Sohnes von Gott. Und nehmen uns gleichzeitig doch Jesus als Vorbild, der nicht an seiner königlichen Identität so festgehalten hat, dass er nicht auch bereit gewesen wäre, seinen Jüngern die Füße zu waschen oder sogar eben für uns alle zu sterben und die Beziehung zwischen mir und dem Vater wiederherzustellen. Ich glaube, das ist das Geheimnis, dass wir checken und begreifen, wer wir sind, Kinder Gottes, aber gerade aus dieser Identität heraus ein dienendes Herz uns schenken lassen. Nicht auf unsere Rechte primär pochen, sondern uns vom Heiligen Geist dahin führen lassen, wo er uns gebrauchen will, um Menschen zu dienen. Und ich möchte das gerne heute ein bisschen greifbar machen für euch anhand des sogenannten fünffältigen Dienst. Einige von euch haben diesen Begriff vielleicht schon gehört, andere noch nie. Es spielt auch keine Rolle, aber es gibt diesen Text aus dem Epheserbrief, wo Paulus schreibt, er, also Jesus, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Paulus erwähnt hier so 5 grundlegende Dienste innerhalb der Gemeinde: Apostel, Prophet, Hirten, Lehrer und Evangelist, die es alle braucht, die alle wichtig sind und die alle die Aufgabe haben, den Leib, die Gemeinde auszurüsten und dadurch dafür zu sorgen, dass der Leib von Christus aufgebaut wird, dass das Reich Gottes, um es jetzt mal mit meinen Worten oder mit einem anderen Bild zu sagen, dass das Reich Gottes sichtbar und konkret und erfahrbar und wird und zunimmt. Aber letztlich sind all diese 5 Dienste, die der Paulus hier erwähnt, gegeben, um Reich Gottes zu bauen. Und es fehlt uns jetzt die Zeit, um alle diese Dienste im Einzelnen ganz detailliert anzuschauen. Aber mal ganz kurz möchte ich es trotzdem machen und dabei hinten beginnen mit dem Lehrer. Wir alle kennen Lehrer, hatten bestimmt auch mal zumindest einen in der Schule. Im Gemeindekontext zeichnet sich ein Lehrer dadurch aus, dass sein Fokus, der Fokus seines Dienstes ganz klar auf die Bibel, auf das Wort Gottes gerichtet ist. Ich möchte mit euch alle Dienste danach anschauen, worauf liegt der Fokus. Und beim Lehrer ist es relativ klar, da liegt der Fokus eben auf der Bibel, auf dem Wort Gottes, auf dem, was Gott selbst uns durch sein Wort offenbart hat. Und sein Hauptanliegen, sein Kernanliegen ist dann letztlich gesunde, gute Lehre, die uns ein gutes, gesundes, tragfähiges Fundament schafft, auf dem wir stehen, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir wissen, wie Gott etwas sieht, dass wir einfach das, was Gott mit seinem Wort an Grundlage geschaffen hat, erkennen, darin leben und darauf aufbauen können. Nicht durch jeden Wind der Mode ins Wanken kommen, sondern wissen, was Gott denkt, was Gott sieht. Das ist seine Leidenschaft. Ja, und dann haben wir die Hirten. Ihr Fokus sind die Menschen. Und zwar nicht alle Menschen in erster Linie, sondern vor allem die Menschen innerhalb der Gemeinde. Die Menschen, die mit ihm zusammen unterwegs sind, die Menschen, die Jesus schon als ihren Herrn und König angenommen haben, ihm das Leben schon gegeben haben, die eine neue Identität als Sohn oder Tochter Gottes bekommen haben und trotzdem ihre Anfechtungen haben, ihre Probleme haben, ihre Sorgen haben, ihre Schwierigkeiten, Herausforderungen haben. Und der Hirte ist derjenige, der das sieht, der das wahrnimmt und den das nicht gleichgültig lässt. Wenn er sieht, dass jemand krank ist, dann bewegt das sein Herz. Wenn er sieht, dass jemand Not leidet, dann bewegt das sein Herz. Wenn er sieht, dass jemand überfordert ist, in der Familie, im Job, wo auch immer, dann bewegt das sein Herz. Und er wünscht sich, dass die Gemeinde ein Ort ist von Menschen, die in geistlicher und emotionaler Gesundheit leben können. Innerhalb einer intakten Gemeinde, Gemeinschaft. Von diesen 5 Diensten ist der Hirte vermutlich auch der harmoniebedürftigste. Er hat es grundsätzlich gerne, wenn die Harmonie stimmt, wenn nicht zu viel an Konflikt und Reibereien und Auseinandersetzungen da ist, sondern wenn wir miteinander die Einheit betonen und erleben, wenn wir miteinander in Frieden leben, wenn wir es gut miteinander haben und wenn es uns auch als Einzelnen gut geht. Ja, und dann sind da die Evangelisten. Das ist es vielleicht schon fast selbsterklärend, dass dort, wo der Hirte auf die Menschen schaut, die um ihn herum in der Gemeinde sind, dass der Evangelist der Fokus stark auf die Menschen gelegt hat, die sich noch außerhalb des Reiches Gottes bewegen, die Jesus noch nicht kennen, die ihm ihr Leben noch nicht anvertraut haben. Und er möchte, dass sich das ändert. Er hat diesen tiefen Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen Jesus als ihren Herrn und Erlöser annehmen, was Jesus für sie getan hat und dadurch ein verändertes Leben und eine neue Identität erfahren und erhalten. Sein Hauptanliegen ist, Menschen begegnen Jesus und vertrauen ihm ihr Leben an. Möglichst viele, damit am Schluss die Hölle möglichst leer ist. Wie das Reinhard Bonnke immer wieder gesagt hat, die Hölle plündern. Das ist so das Kernanliegen der Evangelisten. Die Menschen sollen gerettet werden. Das steht ihm über allem anderen. Dann hast du da die Propheten mit einem ganz klaren Fokus auf das Reden Gottes. Im Gegensatz zum Lehrer vielleicht etwas weniger stark auf die Bibel, obwohl die Propheten sicher die Bibel auch lieben werden. Aber mehr so auf das, was Gott im Heute, im Jetzt zeigt, offenbart, in Bildern, in Eindrücken, in Worten, in Träumen, was auch immer. Sie wollen hören, was Gott sagt, was Gott zu unserer heutigen Situation zu sagen hat, was ihm wichtig ist, was ihm auf dem Herzen ist, für jetzt. Ihr Hauptanliegen sind Offenbarungen Gottes zu dem, was war, zu dem, was ist und zu dem, was sein wird. Dass Gott Verborgenes an den Tag bringt, das uns hilft. Dass Versöhnung geschehen kann, dass wir vorankommen als Gemeinde, dass wir erkennen, welcher Schritt als nächstes dran ist. Und dann, ein bisschen seelenverwandt vielleicht, und der Apostel mit einem Fokus, ich habe es mal etwas kurz zusammengefasst, der Himmel, Gott und sein Reich. Der Apostel ist derjenige, der am stärksten sieht, was im Himmel schon ist und was auf dieser Erde sein soll. Der das Gebet am leidenschaftlichsten betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, und zwar eben jetzt. Dafür setzt er sein Leben ein. Er hat eine Leidenschaft für Anbetung, für die Gegenwart Gottes, ganz nah im Herz von Gott zu sein und das zu tun, was Gott zeigt. Die Gegenwart Gottes freizusetzen, hier auf dieser Erde, in seinem Umfeld. Eine der größten Gemeinden in Deutschland ist das Gospelforum in Stuttgart, aufgebaut von Peter Wenz. Er hat sie nicht gegründet, aber doch wesentlich geprägt. Und seine Vision für die Gemeinde kann er mit 5 Buchstaben zusammenfassen. WWWGW. Wir wollen, was Gott will. Das ist eine apostolische Vision. Oder wir wollen wissen, was Gott will. Und wenn wir es dann wissen, dann wollen wir es auch tun. Und wenn Gott will, dass wir dorthin gehen, dann gehen wir dorthin. Und wenn Gott will, dass wir das machen, dann machen wir das. Und wenn Gott will, dass wir ganz verrückt sind, dann sind wir ganz verrückt. Und wenn Gott will, dass wir ganz still uns vor ihm versammeln und einfach staunen vor Ehrfurcht, dann wollen wir das tun. Und was er will, das tun wir. Das ist so das apostolische Herz. Und ich möchte es gleich wieder betonen, die Bibel sagt, Gott hat alle 5 Dienste eingesetzt. Und es ist ja nicht so, dass es da um scharfe Grenzen geht. Auch ein Hirte kann natürlich eine Leidenschaft dafür haben, was Gott tun will und auf Gott ausgerichtet sein. Und das hoffe ich auch, dass er das ist. Und trotzdem habe ich schon mit manchem Hirten gesprochen, der mir sagt, es ist wirklich so. Wenn Menschen in Not sind, muss ich mich nicht darum bemühen, eine Barmherzigkeit für sie zu empfinden. Das geschieht automatisch. Aber das heißt, Gott, das muss ich mir immer wieder ganz bewusst in Gegenwart rufen, weil das sonst ganz, ganz schnell vergessen geht. Nicht, weil es mir nicht wichtig wäre, aber weil ich als Mensch so geschaffen bin, dass irgendwo die Barmherzigkeit so das stärkste, ausgeprägte Teil in meinen Emotionen vielleicht ist, in meinem Empfinden, in meinem Menschsein. Von daher könnte man jetzt vielleicht denken, die Frage, ja, was ist jetzt der wichtigste von diesen fünf Diensten, dass der irgendwie irrelevant ist, weil letztlich sind ja alle wichtig. Und das ist auch wahr. Alle Dienste sind wichtig. Und ich würde sogar weitergehen, alle Dienste sind gleich wichtig. Aber nicht alle Dienste sind gleich. Ich habe da euch ein Haus, ein Bild von einem Haus hier mitgebracht. Und ich weiß, Oliver hatte schon vor 2 oder 3 Wochen mal über das Haus gepredigt. Und ich möchte nur wiederholen, was er gesagt hat, mit meinen Worten. In gewisser Weise ist die Frage sinnlos, was ist jetzt wichtiger, das Fundament, die Tür, der Kamin, das Fenster, die Mauern. Es braucht alles. Natürlich wirst du vielleicht sagen, na gut, das Fundament ist das Wichtigste, ohne das stürzt das Haus ein. Ja, aber nur ein Fundament ist auch langweilig, weil, ja, dann kannst du campieren. Aber ist auch nicht das Ziel eines Hauses. Und natürlich, ein Haus ohne Fenster steht und du kannst darin wohnen, aber es ist irgendwie ungemütlich, wenn du weißt, draußen scheint die Sonne, aber ich bin im Dunkeln. Oder wenn das Haus keine Tür hat, dann kannst du zwar ganz wohnlich einrichten, aber du kommst da gar nicht hinein und nicht wieder heraus. Und das ist auch irgendwie blöd. Und von daher, es braucht irgendwie alles. Aber es ist auch wichtig, dass alles dort ist, wo es hingehört. Es macht keinen Sinn, das Fundament zu oberst zu legen. Das muss unten sein, dort, wo die Verbindung ist mit der Erde. Dort braucht es, nicht oben. Und die Tür muss auch unten sein, weil wenn du sie im zweiten Stock anbringst, dann hast du zwar eine, aber du kommst da gar nicht hoch. Und von daher, und ich glaube, das ist auch die biblische Botschaft, ist es zwar tatsächlich so, dass alle Dienste gleich wichtig sind, und du musst jetzt nicht nur die 5 nehmen, die jetzt Paulus hier aufzählt bei diesem 5-fältigen Dienst, du kannst auch andere Dienste nehmen. Es ist nicht die Frage, welche sind wichtiger als andere, aber die Frage ist, wozu werden sie gebraucht und wo braucht es sie? Es ist keine Frage von Wichtigkeit, aber eine Frage von Ordnung. Und ich habe halt dann doch gemerkt, dass wir oft, wenn wir sagen, alles ist gleich wichtig, das halt dann schnell auch so verstehen, alle machen irgendwie alles. Aber genau darum geht es eben nicht. Sondern es geht schon darum, dass alles in seiner Ordnung ist. Und wenn wir jetzt mal auf diese 5 Dienste schauen, und in die Gemeindelandschaft hinaus, dann stellen wir fest, oder stelle ich zumindest fest, dass oft so der Dienst, der am zentralsten in einer Gemeinde ist, der Hirtendienst ist. Es ist uns als Gemeinde im Normalfall wichtig, dass es allen gut geht. Das erkennen wir nur schon daran, dass so die Berufsbezeichnung für so derjenige, der da wo der Chef von allem ist, als Pastor bezeichnet wird. Pastor heißt der Hirte. Also eigentlich bringen wir damit schon zum Ausdruck, seine wichtigste Aufgabe ist, Hirte zu sein für uns alle und zu schauen, dass es uns gut geht. Meistens verbunden noch mit einem zweiten Schwerpunkt auf der Lehre. Also wenn du als Pfarrer oder als Pastor ein Hirtenherz hast und gut predigen kannst, dann hast du schon mal gute Voraussetzungen, um in vielen Gemeinden gut anzukommen. Du bist dann so der knöckige Typ, den alle gern haben und sie hören dir sogar noch gerne zu, weil du eine Predigtgabe hast, also viel mehr kannst du gar nicht wollen. Und ich will mich jetzt gar nicht lustig machen über Gemeinden, die so drauf sind, weil es ist nichts grundsätzlich Falsches dran. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir doch, dass hier eigentlich andere Gewichtungen gesetzt werden. Beispielsweise 1. Korinther, was heißt, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Und wenn wir jetzt hier mal so die ersten Gaben anschauen, dann merken wir doch, dass da so eine gewisse Gewichtung vorgenommen wird. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und auch hier glaube ich nicht, dass Paulus damit sagen will, der Apostel ist der Wichtigste. Und dann an zweiter Stelle kommt der Prophet und dann kommt der Lehrer und alles andere, ja, das ist dann auch noch schön. Aber darum geht es glaube ich nicht. Aber es geht darum, dass Paulus damit sagen will, zuerst als Grundlage brauchst du einen Apostel. Der gibt der Gemeinde Vision. Der richtet die Gemeinde auf Gott aus und der hält in der Gemeinde die Sehnsucht wach und warm, uns nach der Gegenwart Gottes auszustrecken, ihn anzubeten, ihn in allem zu suchen. Und dann brauchst du den Propheten, der in dem ganzen großen Anliegen jetzt konkreter wird und Gott fragt, hey, was heißt das ganz konkret und was möchtest du tun und wo stehen wir und wo sollen wir hin und dass er uns in Bildern, in Träumen ja auch immer zeigt, was so dran ist. Und dann den Lehrer, der uns das Reich Gottes erklärt und sagt, was die Bibel dazu meint. Oder fast noch klar wird es im Epheserbrief, wo Paulus schreibt, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, also die Gemeinde, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Aber auch hier wird wieder klar, das Zentrale oder das Grundlegende ist eigentlich nicht der Hirtendienst oder die Lehre, sondern der Apostel und die Propheten. Aber die Priorität auf der Gegenwart Gottes. Die Priorität darauf, wie im Himmel, so auf Erden. Und alles andere, alle anderen Dienste helfen uns dann, in dieser Priorität zu wachsen und sie auf eine gute Art und Weise auf den Boden zu bringen. Und was jetzt theoretisch so schön klingt, ist dann in der Praxis oft gar nicht so einfach. Und deshalb habe ich gedacht, das bringe ich mal auch ein zweites Bild mit. Ich habe da mal ein Leintuch mitgebracht, oder besser gesagt, mir ausgeliehen vom CZR. Und brauche jetzt mal einen Apostel, vielleicht Raffi. Apostel Raphael, der hält es mal an eine Ecke sich da fest. Also das Tuch steht jetzt mal für Gemeinde, oder? Und der Apostel Raphael hat jetzt ganz viele Visionen. Und eine Leidenschaft für Gott und er sieht, was Gott tun will und will da die Gemeinde mitreißen und geht da mal so ein bisschen voran da. Und jetzt, genau, und jetzt haben wir aber einen Hirten, zum Beispiel Martina, da kann sich mal gleich da, in dieser Ecke da halten. Martina sieht es, die Begeisterung vom Apostel, aber da sie Hirte ist, sieht sie das und ehrt das irgendwo auch. Aber sie gleichzeitig alle die Leute um sie herum, die jetzt überfordert sein werden mit diesen vielen Visionen, die da Raphael hat. Und je mehr er zieht, desto mehr zieht sie in die andere Richtung, weil sie irgendwo merkt, allzu schnell darf das nicht gehen. Sonst springen die Leute vom Boot. Sonst bekomme ich wieder viele böse E-Mails von Leuten, die irgendwie überfordert sind oder sagen, meine Gemeinde ist nicht mehr so, wie sie mal war. Und sie weiß auch, die Mails bekommen da nicht der Raffi, weil der ist eh zu unnahbar für die Leute, sondern die bekomme dann ich als Hirte, weil ich also der knöckige Typ bin, den alle gern haben, und die dann mir das Herz ausschütten und ich muss das dann wieder in Ordnung bringen. Und deshalb lasse ich es gar nicht so weit kommen, sondern bremse gleich mal ein bisschen zu Beginn. Und dann haben wir noch den Dan vielleicht, den Propheten, den Evangelisten mal noch, der nimmt noch eine weitere Ecke dieses Tuches da. Und findet eh das alles ein bisschen überflüssig, weil es geht doch nur darum, dass Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen und ihn kennenlernen. Und diese ganzen Diskussionen, ob wir jetzt eines oder drei englische Lieder singen können im Worship und so, das ist eh überflüssig. Und wenn wir uns nur auf Gott ausrichten, dann ist alles andere überhaupt unnötig. Wichtig ist mir, dass die Menschen gerettet werden, dass sie ihn als Erlöser annehmen. Alles andere ist sowieso belanglos. Genau, und dann brauchen wir noch den Lehrer. Wer auch immer. Und der Lehrer, der schaut ihm so zu und sagt, das ist ja alles ganz toll, aber irgendwie das Wort Gott, das kommt viel zu wenig vor. Und reist dann in seine Richtung. Und dann brauchen wir noch, wen brauchen wir noch? Der Prophet, genau, den habe ich vergessen. Oh, Hilfe. Wer macht den Propheten? Amos vielleicht. Da hat es keine Ecke mehr für dich, aber du nimmst einfach das Tuch irgendwo sonst. Genau, und dann hat jetzt so jeder sein Anliegen. Das ist ein bisschen karikiert natürlich, ist schon klar. Aber, und jeder zieht dann in seine Richtung und der Apostel gleich voran und zieht am meisten. Aber je mehr er zieht, desto mehr ziehen die anderen in ihre Richtung. Und ich meine, der Vorteil des Ganzen ist, das seht ihr gut, dass das Tuch bleibt dann schön gespannt und im Gleichgewicht. Aber es kommt überhaupt nicht voran. Und es ist brutal anstrengend für alle fünf, weil sie sich verausgaben bis zum Schluss. Und dann irgendwann passiert meistens Folgendes, dass der Apostel keine Lust mehr hat und sagt, hey, mach das ohne mich. Und er geht dann, ja. Und dann wird es dann für die anderen weniger anstrengend, weil sie weniger ziehen müssen, weil der Apostel der ist, der am stärksten zieht. Aber der Witz ist, wenn alle gar nicht gezogen hätten, dann wäre das Tuch auch einfach an Ort und Stelle geblieben. Sie hätten sich das alles sparen können. Danke vielmals. Von daher, braucht es zwar alle fünf Dienste, aber das Ziel ist nicht, dass sich alle verausgaben und am Schluss passiert trotzdem nichts, sondern es ist der Apostel, der mit seinem Herzen die Richtung vorgibt. Und es ist wichtig, dass die anderen das anerkennen und sagen, hey, da wollen wir auch hin. Wir wollen, dass die Gegenwart von Gott in unserem Leben, in unserer Gemeinde zunimmt. Wir wollen das. Aber natürlich auch ihre Aufgabe ernst nehmen. Und das kann dann schon auch mal heißen, dass der Hirte zum Apostel sagen muss, hey, jetzt geht's ein bisschen schnell. Ich habe den Eindruck, wir haben wirklich Menschen, die gerne mitkommen würden, aber wir müssen das ihnen zuerst mal erklären, was wir überhaupt wollen, was unsere Vision ist. Ich glaube, noch ein bisschen mehr Zeit wäre gut. Und dann haben die Leute verstanden, was es geht, und dann können wir sie mitnehmen. Aber er muss die Vision, die apostolische Vision, zu seiner eigenen Vision gemacht haben. Dass der Apostel spürt, hey, er arbeitet nicht gegen mich, der will auch, was ich will. Aber er will seine Gabe dazu einsetzen, dass es möglichst kraftvoll wird. Und möglichst breit. Und möglichst viele, viele Menschen mitkommen. Und ich glaube, dann wird das wirklich zu einer kraftvollen Sache. Wo jeder Dienst an dem Ort steht, wo er hingehört. Und die Gemeinde vorankommt. Und Rückenwind erlebt und wo Gottes Kraft wirken kann. Wenn alle wissen, wo sie stehen und wenn alle die Gabe, die Berufung des anderen ehren können. Wenn ich als Hirte sagen kann, hey, ich sehe, dass Gott dir etwas geschenkt hat, das Apostel, was ich nicht habe und das ich aber brauche und ich mache mich total eins mit dir und ich will genau dorthin, wo du auch hin willst. Aber ich helfe dir, weil ich näher bei den Menschen bin als du. Ich helfe dir, indem ich den Menschen erkläre, wo es hingehen soll. Indem ich dich darin unterstütze. Und so bringt jeder Dienst immer auch wieder seine Spannung mit sich. Aber am Schluss bleibt es kraftvoll. Dienende Gemeinschaft hat eben nicht nur damit zu tun, dass ich meine Berufung erkenne und in meiner Berufung treu bin und das tue, was Gott mir aufgetragen hat. Dienende Gemeinschaft hat genauso viel damit zu tun, dass ich auch deine Berufung erkenne und das ehre und dich darin freisetze. Und dir sagen kann, ich brauche dich. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass es kaum etwas gibt oder gab, das mich mehr ermutigt hat, als wenn Menschen mir geholfen haben, meine Berufung zu erkennen. Wenn Menschen mir gesagt haben, hey, ich sehe da was in dir, was ich vielleicht selber noch gar nicht gesehen habe, und das mir geholfen hat, klarer zu erkennen, was Gott durch mich tun möchte. Wenn wir jetzt diese fünf Dienste noch einmal nehmen, dann habe ich mich persönlich lange Zeit so vor allem als Lehrer gesehen und habe dort so meinen Schwerpunkt irgendwo gesehen, bis dann so eines Tages zwei, drei Leute, die mich teilweise gar nicht gekannt haben, unabhängig voneinander, mir zugesprochen haben, dass sie irgendwo auch den Eindruck haben, dass Gott mir was ganz stark Apostolisches geschenkt hat. Und das hat mir enorm geholfen. Nicht, weil ich mich dadurch besser gefühlt habe, sondern weil ich gemerkt habe, ah, stimmt. Es hat mir geholfen, gewisse Dinge zu erklären, die ich bisher nicht so ganz einordnen konnte in meinem Leben. Und ich habe es als unglaublich hilfreich erlebt, gerade auch in meiner Zeit, als ich selber leitender Pastor war in einer Gemeinde, wenn Menschen, die ganz andere Gaben und Fähigkeiten und Berufungen hatten, sich mit mir eins gemacht haben und gesagt haben, hey, ich will nicht gegen dich arbeiten, sondern für dich, weil ich deine Vision sehe und sie als Gottes Vision erkenne und weil ich dich darin unterstützen will, mit meinen Gaben, mit meiner Berufung. Und so bin ich schon beim letzten Bild, das mir noch wichtig geworden ist für heute. Zusammen sind wir stark. Fußball ist so eine Sache, oder? Es ist klar, es braucht alle 11 im Team. Und trotzdem, oder am Schluss redet man immer der die Tore schießt. Über die Ronaldos und Messis und Lewandowskis und wie sie alle heißen. Aber wenn du 11 solche Typen aufstellst, dann hast du zwar die Garantie für viele Tore, aber niemand, der es gelernt hat, den entscheidenden Pass zu spielen oder der gelernt hat, Tore zu verhindern. Und das kann ziemlich blöd rauskommen. Und vielleicht ist es ganz ähnlich in der Gemeinde. Ja, so gewisse Berufungen haben es mit sich, dass du viel präsent bist, dass du auf der Bühne stehst, dass die Leute dich sehen, dass du einen Namen hast, sage ich jetzt mal. Und andere Berufungen bringen es mit sich, dass man vielleicht auf dieser Welt nie deinen Namen kennen wird und dass es ohne dich trotzdem nicht geht. Und ich habe ganz, ganz großen Respekt vor diesen Menschen, die von Gott erkannt haben, wo er sie hingestellt hat und sagen können, wenn ich ehrlich bin, manchmal würde ich auch gerne auf der Bühne stehen und es toll finden, wenn die Leute mir zuhören oder mir applaudieren oder wenn ich die Rosen bekomme am Ende eines Dienstes oder so. Aber ich weiß, dass es von Gott her nicht mein Platz ist. Und die dann ihren Dienst tun, ohne die derjenige, der vorne steht, nie so kraftvoll dienen könnte. Es braucht die Ronaldos und Lewandowskis und so, die Tore schießen. Aber, und am Schluss sind natürlich dann diejenigen, die dann die Torjägerkrone bekommen. Aber den Sieg oder die Meisterschaft feiern wir dann alle zusammen. weil jeder kluge Torjäger weiß, dass er auch Menschen braucht, die ihm den Pass spielen. Die hinten absichern, damit er vorne knipsen kann. Und ich hoffe, dass uns genau diese Bilder nur helfen zu erkennen, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir haben gemeinsam ein Ziel. Wir sind gemeinsam dienende Gemeinschaft, aber wir machen nicht alle dasselbe. Sondern wir haben von Gott unseren Auftrag erhalten und sind treu in dem, was er von uns will. Und genau dann habe ich gemerkt, hat auch die Bibel wunderbare Verheißungen für uns bereit. In Matthäus 10 sagt Jesus, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Und da geht es vor allem darum, ganz äußerlich, eben wenn jemand verfolgt wird, ein Prophet, und ich nehme den auf, dann wird Gott mich segnen, weil ich das getan habe. Aber ich glaube ganz fest, dass das auch in einem tieferen geistlichen Leben auch stimmt. Dass dort, wo ich einen Propheten als Propheten erkenne und ihn freisetze und ihn ermutige, seinen Dienst zu tun und ihm vielleicht den Rücken frei halte, für ihn bete, was auch immer, dass Gott das genauso ehren wird, wie der Dienst, den der Prophet selbst tut und mir Anteil an seinem Lohn gibt. Und der Anteil kann oft auch so aussehen, dass auch bei mir selbst das Prophetische zunimmt. Und ich selber darin wachse. Und ich glaube, das gilt bei allen anderen Gaben auch. Dass dort, wo ich einen Apostel ehre, weil er Apostel ist und ich das erkenne, ihn unterstütze, ihn ermutige, ihm diene mit den Gaben, die ich von Gott bekommen habe, dass ich diesen Lohn des Apostels bekommen werde, genauso wie der Apostel selbst. Und dass bei mir etwas von diesem Apostolischen zunehmen kann. Vor dieser Leidenschaft für Gottes Reich. Ich weiß, das war jetzt heute viel, teilweise ein bisschen theoretisch, aber ich hoffe, dass ihr irgendwo das Praxisrelevante von diesem Ganzen gesehen habt. Am Schluss geht es dann nicht so sehr darum, welche Bezeichnungen, wer dafür irgendwelche Dienste, ob Apostel oder Propheten und so. Ich glaube, dass das nicht unwichtig ist. Aber vielmehr geht es darum, dass wir einander dienen, indem wir erkennen, was Gott in den anderen angelegt hat. Und ihn darin freisetzen und ermutigen und selbst in dem treu sind, was Gott uns geschenkt hat. Und dann gemeinsam, wie diese Spieler hier, Siege feiern und Tore schießen. Und uns freuen an dem, was Gott tut, durch uns und in uns. Ich möchte noch beten. Vater, und ich danke dir wirklich, dass du uns als Christen, als deine Kinder, auf eine so irgendwie unbeschreibliche Art und Weise zusammengefügt und einander geschenkt hast, um gemeinsam eine dienende Gemeinschaft zu sein. Um den Menschen um uns herum zu dienen, und ihnen dadurch dich sichtbar zu machen und eine Begegnung mit dir zu schenken, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns alle wunderbar begabt und berufen hast, mit einzigartigen Berufungen, und dass wir auch einander dienen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du immer wieder neu durch deinen Geist dieses Herz des Dieners in uns schaffst, des königlichen Dieners, des Dienstes als Tochter oder als Sohn, dass du in uns diese Demut schenkst, uns selber zurückzunehmen, um andere Menschen in ihrer Berufung freizusetzen, um uns selbst zurückzunehmen und dafür dich, Jesus, in den Mittelpunkt zu stellen und ja, dafür zu leben, dass du, Jesus, verherrlicht wirst und erkannt wirst und dass dir die Ehre zukommt, Jesus, in allem, was wir tun. Das ist auch unser Wunsch als Gemeinde, dass das, was wir tun, was wir leben, dass es dazu führt, dass du, Jesus, verherrlicht wirst und dass dein Reich sichtbar wird und zunimmt. groß wird und stark wird in unserer Region. Das ist unsere Leidenschaft, Herr. Deshalb wollen wir auch ganz bewusst Neujahr sagen, Herr, zu unserer Vision, aus einer apostolisch-prophetischen Vision, die sich mehr als nach allem anderen nach dir ausstreckt, nach dem, was du willst, was du siehst, was dir wichtig ist. Nicht unsere Bedürfnisse, auch nicht unsere Vorstellungen, wie Gemeinde sein soll, wollen wir in den Mittelpunkt stellen, Jesus, sondern dein Bild und deine Sicht und dein Anliegen und deine Wünsche, Herr. Deine Leidenschaft soll uns unsere Leidenschaft werden, uns motivieren. So strecken wir unsere Hände aus nach dir und geben dir die Ehre. Amen.